Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update heute am 29. Januar. Frieden im Nahen Osten. Wie lange steht der Wunsch eigentlich schon auf dem Zettel? Eine gefühlte Ewigkeit, ne? Donald Trump ist sich ja sicher, dass er diesen Frieden bringen kann durch seinen Nahostplan, den er gestern vorgestellt hat und auf den es teils heftige Reaktionen gegeben hat. Das weiß unser Korrespondent Benjamin Hammer aus Tel Aviv.
Eskalation mit Ansage, brennende Pappfiguren von Donald Trump im Gazastreifen, ein Tag des Zorns der Palästinenser, aber es ist relativ ruhig geblieben heute, muss man sagen. Kaum Proteste bzw. Meldungen über gewalttätige Eskalationen. Das ist schon interessant.
Politische Reaktionen von der palästinensischen Seite und Reaktionen aus Israel auf diesen Nahostplan fasst euch Benjamin gleich zusammen. Wir gucken außerdem noch, wie das eigentlich bei den Menschen ankommt in Israel und Palästina. Dazu hat heute unser Nova-Reporter Vassili Golot recherchiert. Weiteres Thema: Antisemitismus in Deutschland und was wir dagegen tun können, tun sollten. Denn dass das ein Problem ist, eins, das größer wird, das ist kein Geheimnis.
Ich habe schon das Gefühl, dass Antisemitismus wächst. Und natürlich gibt es auf der einen Seite den Antisemitismus, der muslimisch-kulturell geprägt ist. Und es gibt den Nazi-Antisemitismus, den ganz klassischen deutschen Antisemitismus, der auch wächst. Insofern, als das jetzt einfach viel mehr sagbar ist als vorher.
Das ist Marina Weißband. Die ist Politikerin, sie ist Jüdin und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wo sie Probleme sieht und natürlich auch darüber, wie man diese Probleme angehen kann. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist eine eindeutige Aussage und vielleicht auch eine eindeutige Ansage.
Nach dem Unsinn, den wir heute gehört haben, sagen wir Nein. Tausendmal Nein zum Deal des Jahrhunderts. Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu haben über die Ohrfeige des Jahrhunderts gesprochen. Eine Ohrfeige, die wir mit Ohrfeigen beantworten werden.
So reagiert der palästinensische Präsident Abbas auf den Nahostplan von Donald Trump, den er gestern vorgestellt hat. Abbas lehnt ihn komplett ab. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, die wichtigsten Punkte aus diesem Plan. Es soll eine Zwei-Staaten-Lösung geben, in dem die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem. Dafür müssten sie die jüdischen Siedlungen im Westjordanland anerkennen. Ein Großteil der UN stuft die als völkerrechtswidrig ein. Wie sehen die Reaktionen aus in Israel und Palästina? Das kann uns Benjamin Hammer sagen. Das ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, Abbas hält nichts von dem Nahostplan von Donald Trump. Wie sieht es denn auf der Seite der Israelis aus? Gab es da vielleicht auch ein paar kritische Töne?
Ja, es gab auch kritische Töne, nicht so laut hörbar, weil es ist so, dass die israelische politische Rechte laut jubelt, das israelische politische Zentrum das gar nicht so schlimm findet, beziehungsweise leiser jubelt. Und dann gibt es noch die israelische Linke, da muss man relativ weit nach links gehen auf dem politischen Spektrum in das Friedenslager, das immer kleiner geworden ist in den vergangenen Jahren, zu Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel B'Tselem, die sich explizit die israelische Besatzung kritisch anschauen und die werden deutlich, die sagen, dieser Deal, der bringt der Region keinen Frieden, sondern Apartheid.
Wie war denn die Situation in Palästina, nachdem eben klar gewesen ist, was dieser Plan vorsieht?
Ja, das war eine kleine Eskalation mit Ansage. Trump hat ja irgendwie von Ost-Jerusalem gesprochen, dem östlichen Jerusalem, eine Hauptstadt für die Palästinenser. Etwas missverständlich sich ausgedrückt. Als dann der Plan online war, kam relativ schnell raus, gemeint ist wirklich östliches Jerusalem sozusagen ein Vorort. Das wäre so, als ob man sagt, die Hauptstadt in Deutschland ist, mit allem Respekt, Potsdam oder Königs Wusterhausen. Also draußen, nicht in der Stadt und vor allem hinter der israelischen Mauer. Da sollen die Palästinenser ihre eigene Hauptstadt bekommen. Das ist für die Palästinenser nicht akzeptabel. Und ja, Eskalation mit Ansage, brennende Pappfiguren von Donald Trump im Gazastreifen, ein Tag des Zorns der Palästinenser. Aber es ist relativ ruhig geblieben heute, muss man sagen. Kaum Proteste bzw. Meldungen über gewalttätige Eskalationen. Das ist schon interessant. Man könnte sagen, vielleicht auch ein bisschen lethargisch im Moment.
Wie nervös sind denn vielleicht auch die israelischen Sicherheitsbehörden? Was bekommst du damit?
Die sind in großer Alarmbereitschaft, beziehungsweise wir haben vor diesem Trump-Plan von der israelischen Armee die Meldung bekommen, dass die Einheiten im besetzten Jordantal, das nennt die israelische Armee natürlich nicht besetzt, aber ich sage besetztes Jordantal laut Völkerrecht, dass die verstärkt wurden. Aber jetzt hat sich die Lage entspannt. Dazu muss man wissen, dass im Hintergrund, abseits der Kameras, Kontakte existieren zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Israel und den Sicherheitskräften von Präsident Abbas ohnehin. Aber es gibt auch Gespräche zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, die sich ja eigentlich offiziell Spinnefeind sind. Aber da gab es eine Annäherung in den vergangenen Wochen. Israel lässt zum Beispiel jetzt mehr Baumaterialien in den Gazastreifen. Das könnte ein Grund sein, warum die Hamas zum Beispiel relativ stillhält.
Jetzt gibt es diesen Plan, Benjamin. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter damit?
Das ist eine gute Frage. Also Trump sagt natürlich offiziell Verhandlungen und Handshake-Fotos und die Palästinenser sollen mal kommen, aber das tun sie nicht. Die Palästinenser weigern sich ja mit den Amerikanern zu sprechen, weil sie sagen, ihr seid zu einseitig auf Seiten der Israelis. Das Interessante an diesem Plan ist, er erlaubt ja Israel auch einseitig aktiv zu werden. Also nicht groß zu verhandeln und zu unterschreiben, sondern ja, Teile des Westjordanlandes zu annektieren. Alle schauen hier auf Sonntag. Dann hat Netanyahu vor, die Regierung zu befragen, sollen wir Teile des Westjordanlandes annektieren. Soweit sind wir noch nicht. Das wäre ein folgenreicher Schritt, aber wir sind mitten im israelischen Wahlkampf und mit einer schnellen Annektierung des Westjordanlandes, was wirklich ein historischer Schritt wäre, wird hier zumindest im Wahlkampf politisch gespielt.
Benjamin Hammer hat die Reaktion auf den Nahostplan von Trump zusammengefasst. Die politischen Rahmenbedingungen sind also erstmal klar. Aber wie sehen das die Menschen aus Palästina und Israel? Vassili Golot aus unserem Nova-Team hat heute den ganzen Tag für uns und für euch rumtelefoniert und zwei Menschen gefunden, die mit uns sprechen wollten. Vassili.
Zwei von sehr, sehr vielen. Der eine heißt Nidal, ist Anfang 30 und lebt in Bethlehem im Westjordanland. Und die andere Person heißt Ayala, ist Mitte 40 und sie lebt in der Nähe von Tel Aviv in Israel.
Wir haben gehört, dass viele Palästiner heute auf der Straße waren, protestiert haben. Wie beschreibt Nidal denn die Atmosphäre?
Die gesamte Situation ist total angespannt, hat Nidal mir erzählt. Gestern ist er aus seiner Geburtsstadt Hebron nach Bethlehem gefahren und hat so viele israelische Soldaten gesehen. Und man muss dazu sagen, es sind generell sehr viele israelische Soldaten auf diesem Territorium, wie in seinem gesamten Leben nicht.
I drove yesterday between Hebron and Bethlehem, which is only 20 minutes drive. I saw much more military than I have ever seen in my life. There is so many soldiers, there is so much police. And the atmosphere is heating up really, really quick.
Das, was Nidal beschreibt, zeigt, von einem Friedensplan kann gar nicht wirklich die Rede sein. Keine der beiden Seiten geht davon aus, dass dieser neue Plan irgendetwas bewirken kann. Und einige befürchten sogar, dass es zu einem Krieg kommen kann, hat Nidal gesagt.
Was sagt denn Ayala über die Stimmung in Israel?
Eigentlich ist alles wie immer, sagte sie mir. Das sei nicht der Rede wert, weil viele den Kurs von Benjamin Netanyahu eben richtig finden.
Inside of Israel, within the Jewish society, as we call it, things are very normal. Most people, they vote for Netanyahu. They don't see this like I do. They don't see it as a tragedy.
Sie hat natürlich auch von den Protesten mitbekommen, aber bei ihr, in ihrem Alltag war alles ruhig und aus ihrer Sicht ist dieser Friedensplan eben eine Tragödie.
Und ist sie da die eine der wenigen, die das so sieht oder wie ist die Stimmung, wie wird das insgesamt wahrgenommen in Israel?
Benjamin Hammer hat das ja gerade im Gespräch ganz gut beschrieben, dass es verschiedene Strömungen gibt. Es gibt die Rechten, die Netanyahu sehr, sehr stark unterstützen, dann gibt es die Mitte und dann gibt es eben die Linken, die ganz klar in der Unterzahl sind und Ayala weiß, dass sie nicht zur Mehrheit gehört. Sie sagt, ich bin links. Und sie sagt auch ganz klar, politisch war der gestrige Tag ein Erfolg für Netanyahu. Und genau darin liegt eben das Problem, meint sie. Ein echter Frieden müsse nämlich zwischen zwei Parteien ausgehandelt werden. Und alles andere ist eben einseitig.
This is a one-sided land. It doesn't see the ground. It only sees the interests of the two people that signed it, Trump and Netanyahu. It doesn't really take it into consideration what is good for this place. And it's very dangerous for all of us.
Sie meint, dass es sich sehr, sehr negativ entwickeln kann, die gesamte Situation. Und sie spricht auch immer wieder von einer Annexion.
Hat diese Rede von Trump denn Einfluss auf das Leben von Nidal, also von Nidal aus Palästina?
Ja, einen sehr konkreten. Nidal betreibt zwei Hostels. Eins ist in Ramallah, das andere in Bethlehem. Und nach der Trump-Rede, unmittelbar danach, wurden alle Reservierungen wieder zurückgenommen.
There was 13 reservations for today. The 13 of them got cancelled. All the reservations got cancelled. I'm genuinely sitting here at the hostel on my own. I give vacation for my staff also, except one of them. I give them vacation for today. Just stay home, stay safe.
Er hat allen seinen Mitarbeitern freigegeben, ist ganz allein im Hostel, mit der Bitte an seine Mitarbeiter, dass sie auf sich aufpassen sollen, dass sie sich zurückhalten sollen und gucken sollen, dass sie nicht in diesen Protesten irgendwie landen.
Glauben Ayala und Nidal denn überhaupt noch an den Frieden im Nahen Osten?
Sie sind ja beide mit diesem Konflikt aufgewachsen, aber sie sind überzeugt, sie sind optimistisch, dass Frieden möglich ist. Auch wenn beide sagen, sie kennen sehr viele Leute um sich herum, die nicht an diesen Frieden glauben. Und dieser Frieden muss aber auf Augenhöhe stattfinden, meinen sie. Er braucht auch eine Veränderung von innen, hat Nidal gesagt.
We all agree that we have to change. We have to jump into democracy and freedom and equality. We have to achieve that. It's a matter of time. Maybe we're failing now. We need some more experience. But peace is going to happen. It will definitely happen. It's just a matter of time.
Ein Palästinenser und eine Israelin, beide halten nicht viel von dem sogenannten Friedensplan, den Donald Trump gestern vorgestellt hat, aber beide glauben an den Frieden. Vassili Gollot hat für Deutschlandfunk Nova mit den beiden gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt das vielleicht auch schon mal gesehen oder probiert. Kaugummis mit CBD drin oder CBD-Öl. Es gibt auch Cremes damit oder Gummibärchen. CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol, kommt aus der Cannabispflanze und wird auch medizinisch eingesetzt. Bei Epilepsie zum Beispiel, da soll das entkrampfend wirken oder es soll auch helfen, wenn einem schlecht ist. Nur in Lebensmitteln, sagt die Verbraucherzentrale, da hat Cannabidiol nichts zu suchen, weil es eben wohl doch nicht so harmlos sein soll, wie es beworben wird. Ich habe mal nachgefragt bei Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Frau Schautz, in welchen Lebensmitteln ist Cannabidiol denn überhaupt drin?
Zurzeit wird Cannabidiol in Form von Ölen, die man sich unter die Zunge träufeln soll, oder auch in Form von Kapseln, also Nahrungsergänzungsmitteln, vermarktet. Aber es gibt jetzt auch schon Kaugummis. Natürlicherweise kann Cannabidiol vorkommen in hanfhaltigen Lebensmitteln, sei es ein Hanfsamenöl oder Produkte aus Hanfblättern wie Tee zum Beispiel.
Und warum ist das aus Ihrer Sicht problematisch?
Immer wenn Teile des Hanfes, also Öl aus Samen zum Beispiel oder auch Blätter verwendet werden, dann ist das natürlicherweise enthalten. Und diese Teile haben auch nicht so hohe Werte an CBD. Aber wenn jetzt aufkonzentrierte Öle auf den Markt kommen, können die natürlich auch Nebenwirkungen haben. Und gleichzeitig gibt es für CBD in Lebensmitteln noch keine Zulassung. Das heißt, sie dürften eigentlich gar nicht auf dem Markt sein.
Und warum ist das trotzdem so? Warum sind die dann trotzdem drin in den Lebensmitteln?
Es gibt zurzeit noch unterschiedliche juristische Auffassungen. Laut Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung und auch des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gibt es noch keine Zulassung. Denn vor 1997 wurde CBD in Lebensmitteln noch nicht verzehrt. Das heißt, es fällt unter die Novel Food Verordnung. Und darüber muss ein solches Lebensmittel dann zugelassen werden. Und bis jetzt gibt es noch keine Zulassung. Es laufen nur Anträge. Es gibt aber einige Hersteller, die sagen, dieses Produkt wurde schon natürlicherweise vor längerer Zeit in den Lebensmitteln eben gegessen von den Menschen. Und deswegen akzeptieren sie diese Definition nicht. Und da gibt es jetzt auch schon Gerichtsverfahren. Diese laufen aber noch. Und so lange dürfen die Produkte leider noch vermarktet werden.
Wo, sagen Sie denn, ist jetzt das eigentliche Problem, also was den Wirkstoff angeht?
Einerseits ist es so, dass diese ganzen Wirkungen, die jetzt angepriesen werden, gar nicht bewiesen sind. Denn man darf zwar schon mit gesundheitlichen Aussagen bei bestimmten Lebensmitteln werben, seien es Vitamine oder Mineralstoffe, aber in diesem Fall ist kein Zusammenhang gefunden worden bis jetzt, zum Beispiel zu Menstruationsbeschwerden. Damit darf man dann also gar nicht werben. Und es ist auch immer sehr schwierig, wenn man jetzt denkt, man könnte mit Lebensmitteln Krankheiten heilen. Dafür sind sie nicht da. Dafür gibt es Arzneimittel. Gleichzeitig kann CBD gerade in höherer Dosierung zahlreiche Nebenwirkungen haben. Also einerseits kann es zu Schläfrigkeit und Benommenheit führen, aber bei anderen Menschen führt es im Gegensatz dazu zu Schlaflosigkeit und zu Schlafstörungen. Konzentrationsstörungen zum Beispiel sind auch bekannt. Und es gibt noch häufigere Nebenwirkungen wie Unwohlsein, Durchfall, Appetitlosigkeit oder auch Hautausschläge.
Und das genau würde, und das muss ich zwischenfragen, und es würde auch passieren, wenn man jetzt einen Kaugummi kaut, oder von welcher Wirkstoffmenge spricht man da?
Wahrscheinlich wird es bei einem Kaugummi noch nicht passieren, aber gerade wenn ich solch ein Öl, was hochkonzentriert sein kann, häufiger zu mir nehme, dann kann das passieren. Was ein weiteres Problem an diesen Produkten ist, dass sie natürlicherweise auch Mengen an THC, das ist der berauschende Stoff in Hanf, enthalten können. Und laut Lebensmittelüberwachung ist es auch so, dass viele dieser Produkte über einen bestimmten Richtwert, der in Deutschland gilt, sogar hinausgehen, fast alle. Und es ist dann nicht sicher, ob es dann auch noch weitere berauschende Wirkungen über diese Produkte gibt. Und genau deswegen sollten gerade Schwangere und Stillende und Kinder und Jugendliche diese Produkte gar nicht zu sich nehmen. Und außerdem sind sie natürlich auch gar nicht verkehrsfähig.
Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin, die warnt vor Cannabidiol in Lebensmitteln, also vor diesem CBD, so heißt es in der Abkürzung, soll nicht so harmlos sein, wie die Werbung das vermittelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Meine Damen und Herren, ich bin fest überzeugt, die große Mehrheit in unserem Land steht für die Demokratie. Und die große Mehrheit in unserem Land weiß um unsere Verantwortung. Also nehmen wir sie an. Kämpfen wir gegen Antisemitismus, gegen Rassenhass und nationale Eiferei.
Das hat Bundespräsident Steinmeier heute gesagt im Bundestag. Dort hat man heute der Opfer des Holocausts gedacht. Deutschland hat eine historische Verantwortung. Trotzdem nimmt die Zahl der antisemitischen Straftaten bei uns zu. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat Bilanz gezogen und er stellt fest, voriges Jahr hat es mehr als 300 Meldungen von antisemitischen Vorfällen gegeben. Wie können wir damit umgehen? Darüber habe ich gesprochen mit Marina Weißband. Sie ist Politikerin und Jüdin. Marina, der Bundespräsident sagt, wir wüssten um die Verantwortung. Was ist dein Eindruck?
Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Deutschen tatsächlich auf der Seite der Demokratie steht und auch um die Verantwortung weiß. Allerdings begegne ich immer wieder Leuten, die das verwechseln mit einer Schuldzuweisung. Die sagen, ihr beschuldigt uns immer noch des Holocausts. Und das ist es nicht, sondern die Deutschen haben die Verantwortung, die Erinnerung am Leben zu halten und dass es nicht wieder passiere. Sie müssen nur stärker kämpfen gegen diejenigen, die diese Verantwortung nicht fühlen.
Dann lass uns doch vielleicht mal gucken. Also was könnten wir denn tun als Gesellschaft in Deutschland, damit die Zahl der antisemitischen Straftaten wieder abnimmt?
Ich glaube, es braucht viel Präventionsarbeit in erster Linie. Die Präventionsarbeit muss da anfangen, wo eben noch keine antisemitischen StraftäterInnen stehen, sondern wo Leute stehen, in denen langsam Hass brütet und geschürt wird. Und dieser Hass wird von Plattformen mitgetragen, der wird von Medien mitgetragen. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Aufklärungsarbeit, wir brauchen viel mehr Begegnungsarbeit, gerade mit Jüdinnen, die einfach sonst so als schattenhafte Figuren irgendwo stehen und immer nur im Zusammenhang mit dem Holocaust erwähnt und befragt werden. Und das geht halt auch nicht. Wir haben ja auch eine lebendige Kultur.
Hast du denn den Eindruck, dass die Politik da schon genug unternimmt oder ist es allein eine politische Verantwortung?
Es ist auf keinen Fall allein eine politische Verantwortung. Womit die Politik noch helfen könnte, wäre ein Demokratiefördergesetz, im Rahmen dessen wir Projekte machen könnten, die dauerhaft Demokratie unterstützen, an Schulen, im Bildungswesen, in Kommunen. Im Moment dürfen wir das immer nur modellhaft machen. Aber ansonsten ist es eine kulturelle Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, vor dem jeder und jede steht, die in der U-Bahn eine Interaktion mitkriegen oder rassistische Übergriffe.
Das heißt, es geht auch darum, sich einfach konkret einzumischen, sofern man sich nicht selbst in Gefahr begibt?
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Sowohl offline, also das heißt tatsächlich in den realen Situationen. Da ist es immer gut, sich eben nicht unbedingt in die Schusslinie zu begeben, aber sich mit den Opfern zu solidarisieren. Also wenn jemand weichen Antisemitismus oder Rassismus abkriegt, irgendeine Bemerkung oder so, dass man sich neben das Opfer setzt, dass man ein Gespräch mit ihm anfängt, dass man einen Raum von Schutz und Freundlichkeit erzeugt. Und online dasselbe, weil wir ganz, ganz viele Minderheiten haben, die online fast mundtot gemacht werden, indem sich Rechte echt haufenweise auf ihre Posts schmeißen. Das sieht dann für den Betroffenen immer so aus, als stünde die ganze Welt gegen einen. Und da ein freundliches Wort und Solidarität ist echte Aktion.
Marina, ich würde gerne noch mal mit dir zusammen hören, was Josef Schuster gesagt hat, Präsident des Zentralrats der Juden. Der macht sich auch Sorgen um den wachsenden Antisemitismus in Deutschland.
Wir haben in der Bundesrepublik einen deutlich merkbareren Antisemitismus in einer Form, das will ich auch ehrlich sagen, wie ich ihn mir vor 10 Jahren eigentlich nicht habe vorstellen können.
Empfindest du das auch so?
Ja, ich habe mal gesagt, Deutschland ist das beste Land für Juden zum Leben. Als ich hierher gezogen bin, wurden wir unfassbar freundlich empfangen. Ich habe schon das Gefühl, dass Antisemitismus wächst. Und natürlich gibt es auf der einen Seite den Antisemitismus, der muslimisch-kulturell geprägt ist, der aus Ländern kommt, wo es einfach Staatsdoktrin ist, gegen Juden zu sein, ohne dass die Leute jemals Juden begegnet zu waren. Und es gibt den Nazi-Antisemitismus, den ganz klassischen deutschen Antisemitismus, der auch wächst. Insofern, als das jetzt einfach viel mehr sagbar ist als vorher. Ich weiß gar nicht, ob es mehr Antisemiten gibt, aber ich weiß, dass sie sich definitiv mehr trauen und lauter sprechen.
Was haben wir denn in den letzten Jahren versäumt, also dass es überhaupt dazu kommen konnte?
Naja, ich glaube, das Erste ist immer dieses mit rechten Reden-Argument. Wir müssen die besorgten BürgerInnen ernst nehmen und ständig und in allen Sendungen wird immer wieder darauf eingegangen, ob das denn okay ist, irgendwie gegen Menschen zu sein. Ja? Natürlich, wann immer so ein Thema angefangen wird und ernsthaft diskutiert wird, sind es eben nicht nur Musliminnen oder Flüchtlinge, die davon betroffen sind, sondern eben auch immer Jüdinnen. Zumal ich ja selber Flüchtling bin und viele Jüdinnen in diesem Land sind hierher geflohen. Wir müssen das einfach als Gesamtkomplex verstehen. Rassismus und Antisemitismus sind keine verschiedenen Sachen, sondern sie alle und werden gefüttert von diesem Menschenbild, dass es bessere Menschen gibt und schlechtere Menschen oder Menschen, die zu uns gehören und Menschen, die nicht zu uns gehören.
Marina Weißband darüber, was wir tun können gegen Antisemitismus in Deutschland und an welchen Stellen noch viel, viel mehr getan werden müsste.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommt, wir machen mal einen Realitätscheck. Fast Ende Januar. Und die Vorsätze, die guten Vorsätze fürs neue Jahr, also mehr Sport machen, nicht mehr rauchen, weniger Bier trinken, kein Binge-Watching mehr, habt ihr durchgehalten, ne? Oder eher doch nicht? Ja, ist schwierig, ne? 2/3 der Deutschen schafft das nämlich gar nicht mit den guten Vorsätzen, durchhalten und so. Die machen alle schon Ende Januar schlapp. Also ihr seid da nicht alleine. Und ich meine im Endeffekt, man muss ja auch so viel dafür tun, ne? Das durchzuhalten, konsequent sein, nicht nachgeben, sich disziplinieren. Um das alles zu schaffen, müsste man ja fast ein anderer Mensch werden. Geht das? Also kann man grundsätzlich was an seiner Persönlichkeit verändern oder ist es genauso unmöglich wie das Ding mit den guten Vorsätzen?
Also im Großen und Ganzen bin ich ja ganz zufrieden mit mir selber. Emotional habe ich mich einigermaßen im Griff. Was Freunde, Familie und Beruf angeht, da habe ich schon ein bisschen was erreicht. Und vor allem, ich kann mich anscheinend selber ganz gut loben. Und das haben meine Eltern also ganz gut hingekriegt. Trotzdem fände ich es manchmal hilfreich, wenn ich zum Beispiel ein bisschen offener auf Leute zugehen könnte. Das heißt, wenn ich was an mir ändern will, dann geht es nicht um irgendwelche alltäglichen Gewohnheiten, dann geht es richtig ans Eingemachte. Und die Frage ist, geht das eigentlich?
Die Psychologie geht davon aus, dass unsere Persönlichkeit durch 3 Dinge primär bedingt sind.
Sagt Laura Klimetzki, Dozentin für Psychologie an der Hochschule Fresenius in München.
Ja, das sind zum Teil unsere Gene, die DNA. Das ist aber genauso gut das Umfeld, in dem wir aufwachsen, also in welchem Milieu, wie sehen unsere Freunde aus und so weiter und so fort. Und dann die Interaktion.
Okay, was jetzt meine Gene angeht, da kann man nichts machen, ist klar. Was meine Freunde angeht, da geht eindeutig schon ein bisschen mehr, aber ganz eindeutig habe ich beim Punkt Interaktion eine Chance auf Veränderung. Also bei den Erfahrungen, die ich mache.
Ja, wenn wir unseren ersten Job haben, wenn wir unser erstes Praktikum absolviert haben, dann probieren wir etwas aus, wir fallen hin, wir lernen daraus und wir stellen fest, vielleicht muss ich die eine oder andere Sache ein bisschen früher beginnen. Ja, das ändert sich manchmal schon in der Schule, manchmal erst im Studium und bei manchen halt eben erst im ersten Job.
Um jetzt also Stress zu vermeiden, muss ich natürlich Stress erstmal erleben. Erst dann kann ich eine Strategie entwickeln, wie ich es erst gar nicht so weit kommen lasse.
Das ist meines Erachtens der Knackpunkt. So kann sich etwas ändern.
Und wenn ich das wirklich will, meint Laura Klimetzki, dann weiß ich auch genau, was zu tun ist. Mir ist bloß nicht immer ganz klar, wie ich da rangehen soll. Das heißt, wie ich die Veränderungen langfristig in mein Leben einbaue. Dafür hat sie allerdings ein paar Tipps auf Lager.
Ein erster Tipp, der mir enorm geholfen hat, ist die 5-Sekunden-Regel. Ein kleiner Brain-Hack, bei dem man dieses Zögern überwinden kann.
Und das geht so. Wenn ich mir etwas vornehme, dann gebe ich mir 5 Sekunden Zeit und dann geht's los. Mal ein Beispiel. Wenn ich auf der nächsten Party nicht immer mit meinem Glas alleine in der Ecke stehen will, dann komme ich rein, hänge meine Jacke auf, nehme mir ein Glas, suche mir jemanden aus und dann zähle ich.
5, 4, 3, 2, 1.
Und bei 1 gehe ich auf den Menschen zu und sage
Hallo. Und dann schaust du mal, was passiert. Ja? Und in der Regel passiert ja gar nichts Schlimmes, außer dass andere Leute dich anlächeln und sagen Hallo.
Beim zweiten Trick geht es ebenfalls darum, mich zu überwinden, also den Hintern hochzukriegen.
Menschen wollen ja ganz oft prokrastinieren, ja, oder sagen, okay, ich sitze in der Arbeit, ich könnte jetzt auch die E-Mails machen, aber jetzt gerade klicke ich noch durch die Gegend und ich hätte Lust, nochmal irgendwas bei, keine Ahnung, Amazon zu vergleichen. Und der nächste Trick ist, dass ich mir selber sage, in 10 Minuten darf ich das tun.
Der Sinn des Ganzen, ich muss mir so nichts verbieten. Verbote würden die Dinge, die ich lassen will, nur unnötig interessant machen. Wenn ich sie mir aber in 10 Minuten erlaube, dann bekomme ich sie besser unter Kontrolle. Und Nummer 3?
Nummer 3 ist, wenn Menschen sich etwas vornehmen, dann sagen sie häufig, ja, ich möchte weniger Süßigkeiten essen. Und das, was tatsächlich funktioniert, ist zu sagen, ich esse keine Süßigkeiten.
Vorteil, so gibt es keine Diskussion darüber. Das ist dann so und fertig. Diese 3 Tipps hören sich für mich jetzt allerdings ein bisschen so an, als ob ich damit vor allem ein Persönlichkeitsmerkmal trainieren kann, nämlich meine Disziplin. Laura Klimetzki meint aber, das ist die Grundlage von allem. Wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeiten will, dann muss ich darauf achten,
diszipliniert zu sein und bei den Dingen zu bleiben. Ja, also Menschen empfinden das erstmal als anstrengend oder denken, boah, es ist eine Form der Bestrafung. Und was viele bis heute nicht verstehen, ist, dass Disziplin die reinste Form von Selbstliebe ist.
Okay, eine Sache lässt sich also nicht wegdiskutieren. Ein anderer Mensch zu werden, das ist hart. Shit, ich hab's irgendwie gewusst.
Disziplin ist die reinste Form von Selbstliebe. Ganz ehrlich, das wusste ich bisher auch noch nicht. Ich glaube, ab morgen fange ich ein neues Leben an. Wie ihr eventuell noch an eurer Persönlichkeit rumschrauben könnt oder auch nicht, unser Reporter Martin Krinner hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.